Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Ja, demnächst heißt es, macht ein Kreuz bei der Bundestagswahl. Und wir haben gedacht, neben der inhaltlichen Debatte, die wir ja mit Claudia Brudegarn von der Hans-Böckler-Stiftung geführt haben, wollen wir auch mal mit zwei Kollegen reden, die ja für den Bundestag kandidieren. Und ich begrüße recht herzlich das Mitglied des Bundestages, Bengt Bergt. Bengt, schön, dass du da bist.
Ja, moin Daniel.
Und aus Thüringen uns zugeschaltet, und warum, wieso, weshalb, sage ich gleich, Raimund Mess. Raimund, Kandidat für den Bundestag, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüß dich, Daniel.
Also wir haben überlegt, nochmal auch den Bundestagswahl von der anderen Seite anzuschauen und haben geguckt, bei uns im Bezirk oder auch bundesweit, wo gibt es denn Metallerinnen, die gestern noch im Betrieb waren, die noch vielleicht Gewerkschaftssekretärinnen, Sekretäre waren, die jetzt aktiv für den Bundestag kandidieren. Und so sind wir auf Bengt Bergt gekommen. Den hatten wir schon vor 3,5 Jahren bei der letzten Bundestagswahl auch mit bei uns im Podcast, weil er damals noch Betriebsratsvorsitzender von Nordex in Norderstedt war und auch Gesamtbetriebsratsvorsitzender und auch schon eng mit uns zusammengearbeitet hat, und hatten ihn damals reingeholt und gefragt, wieso, weshalb, warum kandidierst du, was sind deine Erwartungen? Und Raimund ist jetzt nicht ganz unser Bezirk, Thüringen ist nicht um die Ecke, aber Raimund war mal ganz oft hier in der Küste aktiv und hat eine Ausbildung bei der IG Metall gemacht, ist Gewerkschaftssekretär. Und in dieser Gewerkschaftssekretärsausbildung, Trainee heißt das bei uns, hat er auch einen langen Einsatz hier in der Bezirksleitung gemacht. Und für ihn war es immer wichtig, nach Thüringen zurückzugehen, nicht im Norden zu arbeiten zum Beispiel, aber für Thüringen aktiv zu sein. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Küstenverbindung. Jemand, der schon im Bundestag ist, jemand, der gerne rein will. Beide sind Metaller. Also ich freue mich auf die Diskussion mit euch beiden. Sagt mal, eine Frage ist, Gewerkschafter zu werden, hauptberuflich, das ist ja schon ein harter Schritt, wenn man aus der Ehrenamtlichkeit kommt. Hauptberuflich Politiker zu werden zu wollen. Das ist ja jetzt auch kein leichter Schritt. Vielleicht, Bengt, sagst du mal ein bisschen, unabhängig, was du im Bundestag gemacht hast, mal da kommen wir nachher noch drauf, aber vielleicht sagst du einmal, was war deine Triebfeder zu sagen, ich will hauptberuflich Politiker werden?
Also es fing im Grunde ja damit an, dass ich ja als Betriebsratsvorsitzender bei einem Windkraftkonzern war und dadurch, dass Wind ja ein durchregulierter Markt ist, das heißt, es ist reguliert, wo die Turbine stehen darf, wie die auszusehen hat, welche Emissionen die hat und so weiter und auch welches Geld damit zu verdienen ist und wie überhaupt die Flächen belegt werden, ist ja alles reguliert. Und als Betriebsratsvorsitzender musste ich mit zusehen, wie wir 400 Leute entlassen mussten, und ich konnte aus der innerbetrieblichen Sicht im Grunde gar nichts mehr machen und hatte dann entschieden, okay, ich gehe dahin, wo die Rädchen gedreht werden, und habe dann gesagt, okay, ich kandidiere. Damals war SPD halt noch ein Thema mit 13%, also relativ aussichtslos, aber es hat trotzdem funktioniert. Und wie ist das? Wie ist der Bruch? Der ist hart. Das ist heftig. Also ich war schon als Betriebsrat nicht faul. Habe natürlich immer versucht, die Arbeitszeiten einzuhalten, wie sich das gehört.
Natürlich.
Das fiel nicht immer leicht, weil halt auch Themen einfach anstehen, wenn sie anstehen. Das ist halt eben so. Aber was dann natürlich über uns hereinbrach mit dem Angriff auf die Ukraine und mit den Energieproblemen, die da auftauchten, das war natürlich heftig. Dementsprechend war das schon ein ziemlich heftiger Bruch, aber ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gegangen bin, weil ich glaube, dass auch mit meiner Verantwortung, die ich am Bundestag habe, ich bin ja im Klima- und Energieausschuss, arbeite dort im Thema Windkraft und erneuerbaren Energien, aber auch mit Gasinfrastrukturen, da konnte ich, glaube ich, mit der Expertise helfen. Und das ist etwas, was mich im Nachhinein jetzt auch nach der Legislatur sehr, sehr glücklich macht, weil ich da wirklich auch bereichernd wirken konnte, glaube ich jedenfalls. Weil dort viele Leute fachfremd sind und sich erstmal reinknien müssen. Und es hilft schon, wenn man eine Megawattstunde und installierte Leistungen und Arbeit auseinanderkriegt und weiß, wie so ein Projekt mal durchgerechnet wird. Und der Erfolg gibt uns recht, wir haben da jetzt eine ganze Menge geschafft. Aber es ist auch persönlich natürlich schon eine ziemlich harte Nummer, wenn man da von 0 auf 100 gehen muss und dann auch gleich mit so einem externen Schock wie dem Krieg in der Ukraine konfrontiert. Das ist schon nicht ganz ohne, das stimmt. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Also bereust es nicht, hört man raus. Raimund, du hast dich entschieden, für deine Heimat anzutreten und willst auch da den Wahlkreis direkt holen. Für dich, wie ist sozusagen die Vorstellung, dass du demnächst Vollzeit hauptamtlicher Politiker wirst?
Ja, die Vorstellung ist natürlich eine große Herausforderung, weil ich im Wahlkreis 196, das ist Südthüringen, der ist vor 3,5 Jahren bekannt geworden, weil hier Hans-Georg Maaßen angetreten ist, für die CDU damals noch, und aber Frank Ulrich ihn gewonnen hat von der SPD. Und generell im Osten oder auch in Thüringen insbesondere, in Südthüringen auch im ländlichen Raum, sehen wir einfach ganz starken Durchmarsch der Rechtspopulisten und der rechten Parteien. Und die sind hier auch sehr weit rechts stehen, muss ich sagen. Und das schmerzt mich. Also egal, ob es auf der kommunalen Ebene ist. Ich saß im Stadtrat in meiner Heimatstadt Thema und sehe da zwei, die von einem Rechtsaußenableger der NPD, für die im Stadtrat saßen, mehrere Jahre, da kam nicht ein Vorschlag. Die machen gar nicht, die sitzen da einfach nur. Ob es im Kreistag ist, im Landtag, selbst im Bundestag sitzt die AfD fast über 10 Jahre jetzt schon. Und wenn ich mir angucke, was kommt denn überhaupt an Vorschlägen, da ist ja nichts dabei. Da ist nichts dabei, was man überhaupt umsetzen kann. Und das schmerzt mich, weil es in meiner Heimatregion inzwischen Landkreise gibt, in denen die AfD bei über 40% Wählerstimmen bekommt. Und es schmerzt mich deshalb, weil sie nichts umsetzen werden für die Region. Die Region wird unter einer starken AfD mehr leiden, und das möchte ich nicht zulassen als jemand, der hier aufgewachsen ist, die schönen Ecken vom Thüringer Wald kennt, ob es Oberhof ist, ob Sonneberg ist oder andere Regionen. Es ist wirklich eine schöne Ecke hier unten, aber wir haben Probleme und wir haben Herausforderungen, und die lassen sich nicht mit einer AfD lösen, sondern das sind soziale Themen. Das sind Löhne, das sind Renten. Ganz oft, wenn man es runterbricht, was die Menschen denn stört, kommt man zu den zwei Themen oder zu diesen Themen. Und ich glaube, da kann man als Gewerkschafter nochmal einen Unterschied machen, der eben nochmal einen Zugang hat zu den Menschen in den Betrieben, der irgendwie weiß, wie man das vielleicht auch nochmal anders angehen kann. Und deswegen möchte ich hier mal meinen Hut in den Ring werfen und was rausholen für die Leute hier.
Siehst du dich auch in der Kandidatur so ein bisschen, weil du sagst, du möchtest dir später nicht vorwerfen lassen, es gab keinen anderen, den man hätte machen, wählen können, dass du auch gesagt hast, nee, dann will ich es zumindest gewesen sein, der zur Wahl gestanden hat, zu sagen, es gibt eine Alternative zu diesen Rechtspopulisten?
Ja, absolut. Also von meinem Umfeld und von meinen Unterstützern wird zugesagt, dass ich gewisse Kompetenzen mitbringe, die, glaube ich, heutzutage wichtig sind. Und das wäre vielleicht auch schon fast ein Übergang zu meinem Thema, was ich gerne heute mitbringen würde. Und das ist der Draht zu den Menschen. Der ist hier verloren gegangen, muss ich sagen. Also die Menschen fühlen sich nicht gehört. Also es ist eine Empfindung auf jeden Fall. Sie fühlen sich nicht mehr wahrgenommen von der Politik. Und es fehlt ein Draht zu ihnen. Und wir merken es auch ganz stark, dass die Menschen eben entweder in einer Blase drin sitzen, wo sie in sozialen Medien immer nur ganz viel Schlechtes übergehauft kriegen, oder dann doch noch Zeitung lesen, nochmal normale Nachrichten schauen oder die ARD oder ZDF, die Tagesschau sehen und dann einfach nochmal einen reflektierteren Blick auf Dinge haben und ihnen nicht alles schlecht reden, aber es geht weit auseinander und wir merken, es wird langsam eine Mehrheit, die nicht mehr sich das anschaut, eine richtige Meinung bildet, sondern die nur noch in diesem sozialen Sumpf sitzt von Social Media, und deswegen braucht sie ganz stark eins, und das ist die direkten Gespräche, und ich glaube, das ist eine Stärke von mir, das kann ich gut, und deswegen möchte ich das auch versuchen, direkt mit den Menschen hier zu sprechen. Ich muss mir ganz schlimme Sachen anhören, wenn ich mit den Menschen auf dem Marktstand hier stehe, aber nach 5 Minuten ist man dann wieder auf Augenhöhe, dann ist man wieder Mensch zu Mensch, und da frage ich mich, wieso wurde hier seit Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten das Ventil nicht mal aufgemacht bei den Menschen, wieso hat das nicht geklappt, wieso muss ich das jetzt machen? Aber ich merke, es funktioniert noch. Mensch zu Mensch und im direkten Gespräch kann man noch mit den Menschen sprechen und dann kann man auch zusammen wieder eine Wellenlinie finden.
Bengt, du warst ja jetzt 3,5 Jahre schon im Bundestag. Ist das so, dass es da diese Blase gibt und dass die Menschen nicht so wahrgenommen werden? Könntest du das, jetzt hast du einen anderen Wahlkreis, das ist hier in Schleswig-Holstein, alles okay, aber trotzdem mit dem, was Raimund sagt, kannst du da was mit anfangen?
Also das ist ja etwas, was die Populisten, bei Rechtspopulisten werde ich mal ein bisschen, gerade wenn es in Thüringen ist, es hat schon viele Rechtsradikale dabei, das ist schon ziemlich heftig, und ich bin ja gebürtiger Olli und habe einen Westwahlkreis, also ne, in Ostsprache gesehen, das Nordwahlkreis hat mit West und Osten nicht viel zu tun, aber so ganz in Ordnung ist die Welt hier nicht, und was die Populisten ja geschafft haben, ist die sozialen Medien so gut zu nutzen, die Leute zu isolieren, dass man allein quasi vor seinem Gerät hängt und sich dort die vermeintlichen Wahrheiten reindrücken lässt. Und diese Reflexion, die die Diskussion bringt, und da möchte ich Raimund vollkommen recht geben, die ist wirklich runtergefahren worden. Und da muss man auch sagen, hat Corona nochmal richtig Öl ins Feuer gegossen. Und das ist eine große Schwierigkeit, die ich immer sehe bei den jüngeren Menschen, die natürlich empfänglich sind, weil es ein neues Medium ist, wenn man sich da sehr gut ausdrücken kann, auch viel faken kann, ehrlicherweise, was ja auch teilweise im Sinne ist, dass man ein bisschen sich darstellen möchte. Und ich merke, ich habe jetzt ganz, ganz viele Schulen besucht. Und deswegen ist es immer schwierig, wenn du sagst, du bist jetzt ja schon 3,5 Jahre in Berlin im Bundestag. Ja, ich habe da mein Mandat, aber ich bin ja die Hälfte der Zeit, bin ich ja auch im Wahlkreis unterwegs. Und das ist mir immer ein riesengroßes Anliegen, nicht nur an Schulen, sondern zu den Menschen zu gehen, zu sagen, Politiker sind Menschen, auf die ihr Einfluss nehmen könnt, indem ihr euch einfach meldet bei denen oder die zu euch kommen. Ich sitze jetzt hier gerade zum Beispiel in meinem mobilen Büro. Ich habe gar kein festes Büro mehr, sondern ich fahre durch die Lande und bin ansprechbar. Das ist ein umgebauter Camper. Und spreche mit den Leuten, egal wie kalt es ist oder wie warm es ist. Und das Feedback, was ich bekomme, ist, tatsächlich gar nicht in Berlin, weil viele haben eine sehr eingeschränkte Vorstellung dessen, was es heißt, ein Mandat zu haben, dass das zu 50% mindestens heißt, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein, die Themen aufzunehmen und die auch mit entsprechend zu diskutieren und dann auch mit Lösungsvorschlägen um die Ecke zu kommen. Und da ist etwas, was uns in den letzten 3,5 Jahren nicht gut gelungen ist, das ist die Kommunikation der Lösung. Wir haben oftmals gute Lösungen hinbekommen. Also wenn ich allein Mindestlohn ist ja ein großes Thema, auch dass wir viele Maßnahmen getroffen haben, ob es Wohngeld ist, ob es die Angleichung des Bürgergeldes ist, was halt Leuten wirklich was gibt, die wirklich zu knapsen haben. Das zu kommunizieren und da die Deutungshoheit zu behalten, das ist uns gar nicht gelungen in der Ampel. Und das hat viel kaputt gemacht, so ehrlich muss man sein. Obwohl die Lösung gut ist und gerade die Leute, die davon profitieren, uns die heftigsten Dinge, wenn wir am Stand sind, an den Kopf knallen. Und da frage ich mich dann manchmal, ist das jetzt die Hand, die man beißt? Oder ist das einfach ein krudes Verständnis dessen, was wir die ganze Zeit in den Wald hineingerufen haben? Und ich glaube, es ist Letzteres. Und da müssen wir dran arbeiten. Und genau, also ich komme ja aus der Kommunikationsbranche und war zwar in der Windkraft tätig, habe da aber technische Kommunikation gemacht. Und da tat es mir immer in der Seele weh, weil technische Kommunikation heißt ja, ich schreibe Anleitung, dass sich die Kollegen auf den Maschinen nicht umbringen. Ja, dass sie halt safe und sicher wieder von der Arbeit zurückkommen. Und dann sehe ich manche Vorgaben, die wir machen, und die sind teilweise so undurchsichtig oder so schwierig kommuniziert worden, dass man sich denkt, ja gut, okay, ist ja kein Wunder, dass die Leute einem da von der Fahne gehen, weil es einfach unverständlich ist, weil nicht jeder ist so nah dran und nicht jeder hat sich damit so intensiv befasst. Und das ist halt wirklich eine Krux, ehrlich gesagt.
Aber
Kommunikation ist alles.
Aber ist es nur das Thema Kommunikation oder ist es nicht auch, dass so eine gewisse Enttäuschung, ich meine, ihr kandidiert beide für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, ist nicht da auch so eine Enttäuschung bei manchen Kolleginnen und Kollegen auch da, dass sie sagen, ihnen fehlt auch so ein bisschen diese Haltung, also dass sie denken, ein Teil der Spitzen in der SPD haben gar nicht die Haltung, ich möchte was für die Beschäftigten, für die Gewerkschaftsmitglieder tun, sondern eher, ich bin fürs große Ganze zuständig und auch die Themen, die wir alle kennen, Agenda 2010, Rente 67, Mehrwertsteuer, das ist eben auch ein Ausdruck davon, dass sie eben an der falschen Stelle dann nicht die richtige Haltung gezeigt haben. Und also das ist so, was ich auch so wahrnehme, weil Kommunikation ist richtig, das ist immer richtig, mehr kommunizieren ist besser. Aber ich glaube, dass auch die SPD ja schon auch so ein Haltungsproblem zumindest von manchen Leuten unterstellt. Euch beide kann ich da rausnehmen. Ich kenne euch persönlich, alles gut. Jetzt leider kennen in eurem Wahlkreis euch nicht alle so persönlich wie ich. Das könnt ihr ein bisschen ändern. Aber manchmal arbeitet man ja auch gegen den großen Trend, sozusagen. Ist das von mir zugespitzt debattiert oder ist da ein bisschen was dran?
Wenn ich da ganz kurz vielleicht, Raimund.
Der Witz ist sozusagen, dass Bengt sagt ganz kurz sozusagen. Wenn wir jetzt nur sagen, auch langsam, dann wird es ganz rund. Aber schauen wir mal. Also sonst stoppen wir ihn.
Ja, genau. Ich versuche es kurz zu halten. Also ich sehe ja viele, Hubertus Heil zum Beispiel, der sich jetzt gerade beim Thema VW, beim Thema ThyssenKrupp vorne hinstellt als Arbeitsminister, als Teil der Regierung, sagt, wir lassen euch nicht alleine. Da gibt es viele wirklich, die stark an der Seite der Gewerkschaften stehen und wir treiben das ja auch. Das treiben wir auch aus der Basis, sage ich jetzt mal so, aus den einfachen Abgeordneten, weil da ein Grundverständnis da ist und viele auch aus der Bubble kommen und das ist ja auch was Gutes und Richtiges. Was uns nicht gut gelingt, ist die großen Fragen der Zeit mit der nötigen Eindeutigkeit zu beantworten, weil es schlichtweg nicht geht. Und ich nehme mal jetzt das Beispiel Ukraine. Da heißt es, okay, Waffenlieferungen ja, nein. Und dann werden halt Themen hochgezogen, die in anderen Ländern gar nicht diskutiert werden. Wir diskutieren über einzelne Waffensysteme. Und dann wird diskutiert, was die können, was die nicht können, wo sich jeder an den Kopf fassen muss und sagen, um Gottes Willen, sowas darf man nicht in die Öffentlichkeit, aber wir machen das so. Und das ist etwas, was unsere Demokratie ja auszeichnet, dass viel gesprochen wird. Das Problem ist, dass wir ja selbst in der Bundesregierung eine uneinheitliche Sichtweise hatten, teilweise ja auch innerhalb der SPD, so ehrlich muss man sein, da gab es halt das eher pazifistische Lager, dann gab es eher das Lager, was sagte All In. Und diesen Streit, da haben die Menschen ein ganz, ganz feines Gespür für. Und dann kommt der Zweifel, und der Zweifel reicht ja schon aus, dass man dann wirklich auch ja, empfänglich wird für andere Meinungen. Und ich glaube, da liegt ein Knackpunkt drin.
Raimund, wie ist deine Wahrnehmung dabei, wenn du auch, ihr macht ja auch Haustourgespräche, ihr seid ja direkt vor Ort bei den Menschen an der Tür und klingelt. Wie ist da deine Wahrnehmung zu dem, was wir besprochen haben?
Das, was Bengt sagt, schon kann ich andocken auf jeden Fall, das sehe ich auch ähnlich. Ein Satz, den ich ganz oft höre von den Menschen ist, ich habe früher SPD gewählt. Und das sagt schon einiges aus, Daniel, und das ist tatsächlich so. Wir haben es in Teilen einfach nicht geschafft, immer das durchzusetzen, auch in der Größe und in der Deutlichkeit, dass es spürbar ist, für was wir stehen als Sozialdemokratie. Unser Parteiprogramm, das ist eine gute Sache. Da stehen viele, sehr viele gute und tolle Dinge drin. Die Frage ist, was kriegt man durchgesetzt? Das ist natürlich auch eine Frage der Zeit heute, wenn man mit drei Parteien oder mit zwei anderen Parteien koaliert, dann muss man Kompromisse finden. Die sind am Ende des Tages eben nur noch 50% von dem, was im Wahlprogramm steht. Ne? Das ist halt einfach ein Problem, was wir haben. Und gleichzeitig gehe ich aber auch auf die Leute zu mit einer gewissen Selbstkritik, auch der SPD gegenüber, meiner Partei gegenüber. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, authentisch auch mal zu sagen. Wir haben immer versucht, was Gutes rauszuholen für alle, für die Arbeitenden und für die Menschen eben mit niedrigen Einkommen. Aber wir haben es nicht immer geschafft. 35 Jahre nach der Wende ist Thüringen immer noch das Niedriglohnland in Deutschland. Und das kann nicht sein, das macht mich auch sauer. Immer noch haben wir dadurch ein Demografieproblem. Junge Menschen wandern ab aus Thüringen. Und das sind einfach reale Probleme, obwohl die SPD auch oft in der Regierung saß, aber es eben nicht schaffen konnte. Versucht hat, aber nicht immer schaffen konnte, das zu ändern. Und ich glaube, mit dieser Offenheit, mit dieser Ehrlichkeit, aber auch mit ein bisschen Selbstkritik reinzugehen, ist, glaube ich, ein guter Ansatz, vielleicht ein paar Wunden wieder zu heilen. Und das versuche ich zumindest ganz stark in meinen Gesprächen auch.
Bengt, du bist ja jetzt schon der alte Fuchs hier in der Runde, was Bundestagszeiten angeht. Was wäre denn so dein Rat an Raimund jetzt für die letzten Tage vor der Wahl oder auch später für die ersten Tage im Mandat?
Ich glaube, für die letzten Tage vor der Wahl, da muss man natürlich immer schauen, wie es individuell am besten passt. Ran an die Leute. Raimund hat ja gerade schon erklärt, wie er rangeht und versucht, den Menschen auch mit der möglichen notwendigen Selbstkritik ranzugehen und zu sagen, wir sind nicht perfekt, das ist so. Und den Leuten reinen Wein einschenken. Die haben meiner Meinung nach ein ganz feines Gespür dafür, wer sich vor ihnen irgendwie aufbläst oder irgendwie versucht, ihnen was vom Pferd zu erzählen. Das spüren die. Deswegen. Be true, sei ehrlich, red mit den Leuten, wen du nicht überzeugen kannst, den wirst du nicht hinterm Ofen vorholen, das ist okay. Trotzdem muss man freundlich bleiben, auch wenn es schwerfällt, das kann ich mir vorstellen, in Thüringen ist es nicht immer leicht, da weht auch der Wind ein bisschen rauer. Aber ich glaube, das ist das Beste. Und erste Zeit im Mandat, das ist überwältigend, muss ich ehrlich sagen, war es bei mir auch. Und wir sind in eine Legislatur reingeraten, die halt wirklich krass war, die wirklich heftig war, das haben wir alle bestätigt. Und wir waren halt als Energiepolitiker, als Wirtschaftspolitiker ganz vorne mit dabei, weil wir wirklich eine heftige Krise zu bewältigen hatten. Reinknien, mit dem Team gut austauschen, offen sein, die Familie als Backup haben, das ist wichtig, weil es ist nicht immer leicht. 80-Stunden-Wochen sind weniger die Ausnahme, eher der Standard, plus die Wochenenden noch dazu, das ist ziemlich heftig. Aber es braucht Leute, die es machen. Und wenn man das in sich spürt, und das tun die meisten Gewerkschafter von sich aus, das ist intrinsisch drin, dann gibt es da auch kein Fehlerlesen, sondern dann macht man das.
Raimund, 80-Stunden-Woche hört sich erstmal sozusagen spannend an, aber deine Motivation ist ja eben auch was für die Menschen vor Ort auch zu machen, damit anzupacken. Was kann man sich denn jetzt vorstellen, wo du als Gewerkschafter sagst, das ist mir besonders wichtig, dass ich das jetzt auch nach Berlin dann trage, wenn ich hier das Mandat bekomme?
Also ich glaube, das sind vor allen Dingen die Themen, die Menschen hier beschäftigen, die ich versuche natürlich ganz stark mitzunehmen. Ein paar hatte ich vorhin schon genannt. Das ist immer noch das Thema Löhne, das ist immer noch Tarifbindung, das ist in Thüringen ein Riesenproblem. Wir haben eine ganz niedrige Tarifbindung, deswegen natürlich auch niedrige Löhne, ist klar.
Aber das heißt zum Beispiel sowas wie Tariftreue bei Bundesaufträgen. Das wäre ja Bundestagsaufgabe, ist ja eigentlich in der letzten Runde schon versucht worden. Es ist durch das Scheitern der Ampeln dann nicht mehr beschlossen werden. Aber das wäre dein Thema, da dann auch konsequent zu sagen, das muss auch kommen, dafür stehe ich auch und hätte kein Verständnis, dass man da einen falschen Kompromiss macht.
Auf jeden Fall. Und zwar auch zeitnah, nicht erst 2029, sondern wenn es geht, zügig. Auf jeden Fall, das wäre ein wichtiges Thema, was man da mitnehmen muss. Ein anderes Thema ist natürlich, was die Menschen im ländlichen Raum und in Südthüringen beschäftigt, gerade ganz akut. Das ist das Thema Gesundheitsversorgung, merke ich. Wir haben hier eine riesengroße Region. Mein Wahlkreis, der ist fünfmal so groß wie die Stadt Hamburg, von der Fläche her, von den Einwohnern natürlich nicht. Und das ist eine Riesenfläche. Und hier geht es natürlich darum, gerade ältere Menschen, wie kommen die überhaupt noch zum Arzt oder ins Krankenhaus? Und ist man da aufs Auto angewiesen? Denn öffentlichen Nahverkehr haben wir kaum noch. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir hier die Krankenhäuser erhalten. Die straucheln gerade alle. Und da ist auch das Thema, wo wir zügig für Klarheit sorgen müssen und eine Finanzierung sichern müssen für die Krankenhäuser. Auch jetzt in dieser Übergangsphase zur Krankenhausreform. Das ist ein zweites großes Thema, was ich auf jeden Fall auch mitnehmen würde.
Das heißt, als Stimme der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, das heißt, am Ende des Tages, egal ob ich im Land oder in der Stadt wohne, man muss gut ärztliche Versorgung haben und Mobilität. Und das andere ist die Frage, bessere Löhne. So habe ich es verstanden.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Danke, Daniel.
Ja, ich versuche das hier, ja. Weil es ist ja spannend, weil es ist ja, Thüringen ist ja beschrieben, Schleswig-Holstein ist der westdeutsche Lohnkeller. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und man sieht natürlich, neben der Frage von mangelnder, fehlender Tarifbindung, ist natürlich auch die Frage, welche Industrie ist denn da? Und deswegen ist es schon auch gut, dass wir genau da den Finger auch in die Wunde legen. Und ich ziehe den Hut vor euch beiden, weil es immer leicht zu meckern, aber selber was zu tun und sich hier auch in den Wind zu stellen, zu sagen, ich kandidiere für den Bundestag, das ist ja dann etwas, wo man sagt, wir wollen sozusagen machen. Und deswegen passt das ganz gut. Audiokommentar, Bengt hat mir gerade in der Kamera seinen Kugelschreiber gezeigt. Nicht meckern, machen. Also von daher ticken wir da gleich. Bengt, sag mal, wie du damals gesagt hast, ich kandidiere. Da gab es ja mehrere Kandidaten auch im Wahlkreis. War eine Nachfolgedebatte der Kollegen oder die Genossinnen und Genossen, sagt man ja bei der SPD, haben sich ja dann für dich entschieden. Aber du musstest ja irgendwann mal deiner besseren Hälfte sagen, du, ich möchte für den Bundestag kandidieren. Was hat die dazu gesagt, die bessere Hälfte?
Ja, die hat dann gesagt, oha, das, also die, da war schon relativ auch ihr klar, dass das kein Job von nebenan ist. Dann war ja noch mitten in der Corona-Zeit, das kam noch dazu. Also es war eine ganz, ganz spezielle Situation. Und das war auch nicht leicht. Hat ja schon gesagt, dass die Arbeitszeit ziemlich heftig ist und das Problem halt natürlich in der Legislatur mit der Energiepolitik war, dass man nicht zu Hause ankommt im Kopf. Und du kennst das sicherlich selbst, wenn ihr einen Tarifstreit habt oder das mal ein bisschen härter zur Sache geht, dann ist das mit dem Abschalten zu Hause auch nicht so leicht. Und das nagt natürlich. Da muss man dann wirklich schon schauen, dass man sich irgendwo eine Zeit gewährt, in der man versucht hat, beieinander zu sein. Aber das ist nicht so leicht. Und da kann man auch gut in der Arbeit aufgehen. Und das scheint auch vielen so zu gehen. Das ist jedenfalls das, was ich so reflektiert hatte im Bundestag bei vielen Kollegen, dass das große Schwierigkeiten verursacht. Und das ist dann dieses Abtauchen in der Bubble. Und das heißt nicht nur, dass man in Berlin abtaucht, sondern auch im Wahlkreis in der Bubble abtaucht und dann quasi mit dem Thema verschmilzt. Und da braucht es, glaube ich, eine gewisse, ich will nicht sagen eine Reife, aber man braucht eine gewisse, man muss da reinwachsen in die Situation. Und das ist nicht leicht.
Aber die Rückendeckung war direkt da. Nicht nach dem Motto, schön, dass du das mal eine Amtsperiode gemacht hast, sondern es war schon so, mach gerne weiter. Ich stehe hinter dir.
Ja, gab schon jetzt noch ein paar Verwerfungen, so ist das nicht. Aber im Endeffekt steht meine Partnerin hinter mir und das ist wichtig. Die unterstützt auch hier vor Ort und alles. Ohne geht es, glaube ich, nicht. Mhm. Ich habe keine Kinder, das kommt noch dazu. Das wäre sicherlich eine andere Situation, wenn man halt eine Familie mit Kindern und sowas hat. Einige Kollegen, die halt wirklich auch trotzdem trotz Kindern weitermachen wollen und dann fällt man immer leicht auch als Sozialdemokrat in dieses alte Familienbild rein, ne? Wo man ja eigentlich als Sozi gegen kämpft und sagt, Mensch, wir möchten eigentlich die Gleichberechtigung, Care-Arbeit muss gut aufgeteilt sein. Allein dieser Bundestagsbetrieb lässt es nicht zu. Und das ist, ich habe einen heiden Respekt vor den Kolleginnen, die wirklich auch ein Kind bekommen haben während der Legislatur und trotzdem weitermachen. Aber es geht immer nur, wenn einer zurücksteckt. Und das ist leider etwas, wo wir im Politikbetrieb noch lernfähig sind und lernfähig sein müssen. Das muss besser gehen und das muss ausgeglichener gehen. Die nordischen Länder zeigen uns, dass es geht.
Ja, also meine Freundin hat mich natürlich auch dabei ermutigt und auch unterstützt, auch wenn sie, das hat Ben gerade auch schon erwähnt, ganz zurückstecken musste. Sie schreibt gerade ihre Masterarbeit, ist gerade auch in den letzten Zügen und bräuchte eigentlich da auch ein bisschen seelisch und moralischen Support. Und den kann ich gerade leider nur bedingt bis kaum liefern, weil man natürlich hier rund um die Uhr gerade unterwegs ist. Und das ist eine große Challenge und auch eine Frage natürlich. Also Ben, das fand ich auch gerade spannend, wie du es gesagt hast, ne? Also wie kriegt man das hin, irgendwie zu vereinbaren mit einem Privatleben, mit Familie? Wir haben ja auch einige bekannte Bundestagsabgeordnete, Kevin Kühner zum Beispiel, die raus sind so in jungen Jahren. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Wie kann man den Ansprüchen des Amtes, aber auch den Ansprüchen der Familie oder auch des Wahlkreises allen gerecht werden und geht dabei nicht selbst unter am Ende des Tages? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Da braucht es die Rückendeckung aus der Familie, von den Freunden. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ohne das geht es nicht, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist auch das Entscheidende, dass der Rücken gestärkt wird, weil wir erleben ja auch, dass Politikerinnen und Politiker ja auch immer stärker sozusagen angefeindet werden. Und das ist ja in keinster Art und Weise akzeptabel. Ich glaube auch, dass gerade die demokratischen Parteien aufpassen müssen, dass sie miteinander konsensfähig bleiben, trotz aller zugespitzter Debatte, weil am Ende des Tages, naja, einen Koalitionsvertrag unterschreibt man eben mit ein bis zwei anderen Parteien. Wenn die alle das Gleiche wollen würden wie man selber, dann wären sie eben nicht in einer anderen Partei. Und ich glaube, das hat auch die Erfahrung der Ampel gezeigt, aber auch die Debatte der letzten Woche, gerade auch der letzten Woche, dass wir schon auch gucken müssen, dass wir demokratiefähig bleiben und dass ihr jetzt in den Motorraum geht und da am Ende des Tages jetzt wirklich mitgestalten wollt, dafür hohen Respekt. Ich wünsche euch beiden, dass ihr euer Mandat bekommt, dass ihr gestalten könnt und bin mir auch sehr sicher, dass ihr toll auch mit den IG Metall-Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet. Bei Bengt weiß ich das, das haben wir an vieler Stelle hier nicht nur, aber gerade auch in der Energiepolitik gezeigt, auch in den Auseinandersetzungen, die wir hatten. Bei Rheinmund ist es quasi per Gewerkschaftsflasche sozusagen mit aufgezogen worden, dass das drin ist. Und eins ist klar, Zukunft muss gemacht werden. Ihr geht da in den Maschinenraum. Dafür vielen Dank und schön, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt, hier mit uns in den Küstentalk zu kommen und euch nochmal zu zeigen, die Bundestagswahl hat eben Gesichter oder in dem Moment Stimmen. Und die sind eben auch von Metallern. Euch viel Erfolg. Bleibt gesund und munter.
Danke, Daniel.
Danke, Daniel. Ja, du auch.
Danke. Also, hört uns weiter. Bleibt gesund und munter. Bis dann. Tschüss.